Girl, don't do it. It's not worth it.
Man.
Nothing beats a jet to you holiday.
Talk about Tina.
Ally.
Normale Kartoffeln auf die Eins.
These are my ladies.
Ballerina Cappuccina.
Du hattest noch nie einen One-Night-Stand in Irland?
War die Treppe ist nicht genormt?
Very demure, very mindful.
Okay, let's go.
Hallo, liebe Erbsen und hallo, Jovi am anderen Ende. Wie geht's uns?
Hallo, mir geht's gut. Ich hatte ein bisschen eine anstrengende Woche, aber ich freue mich, dass wir jetzt hier ein bisschen babbeln. Wie geht's denn dir?
Mir geht's gut. Wir sind natürlich wie jede Woche bei Hellol in irgendwelchen Löchern des Internets vergraben. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich freue mich über die Kritik der letzten Folge, auch wenn sie nicht so gut gelaufen ist wie die davor. Übrigens, Jovi, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Wir haben zum ersten Mal fünfstellig geknackt bei einer Folge.
Was? Wirklich?
Ja.
Das habe ich gar nicht gesehen. Krass.
Ich habe es gestern gesehen und dachte mir, oh mein Gott, ich muss es Jova schreiben. Aber dann dachte ich, ach nee, ich werde die frohe Kunde morgen überbringen.
Bei der Ulm-Folge oder wie?
Mhm.
Krass, okay, wow.
Die wird anscheinend immer noch gehört. Nun gut, ich stelle dir schon mal die Frage, bevor wir in unser großes Thema einsteigen. Wir haben wieder ein Thema für euch durchackert. Heute auch besonders, weil wir beide jeweils was vorbereitet haben. Also es wird mal wieder ein neues Experiment, hoffentlich nicht auf technischer Seite. Aber davor möchte ich gerne wissen, Jovi, was war dein Rabbit Hole der Woche?
Mein Rabbit Hole der Woche ist so ein bisschen unfreiwillig, diese Wikinger-KI-Songs. Hast du das
was?
Mitbekommen?
Nein.
Okay, ich versuche es zu erklären. Es ist ein bisschen schwer, es zu erklären, ohne es abzuspielen. Vielleicht schneide ich es einfach mal kurz hier an dieser Stelle rein.
Old Rager's got the fire.
I've got the storm.
Oh mein Gott, es ist so schlimm. Es ist so maskulin.
Also, aus irgendeinem Grund bin ich in dieser Bubble gelandet und habe jetzt ständig irgendwelche Mit-40er Männer, die zu diesem Song lip-sinken und darüber 50 Effekte legen mit Feuer und was weiß ich und sich mega badass dabei fühlen. Und es hat sich aber auch schon so eine Bubble gebildet, die diese Songs dann, also die das dann parodiert und dann halt so auf ironisch dazu lip-sinkt. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach ein heftiger Ohrwurm. Ich habe seit 5 Tagen einen Ohrwurm von diesem Scheiß-Song. Und es gibt, ich habe auch geguckt, es gibt einen einzigen Artikel im Internet über dieses Genre. und scheinbar hat sich das, die KI halt, also hat die KI mehr oder weniger selbstständig ein neues Genre erfunden, nämlich Wikinger-Hip-Hop.
Und oh mein Gott.
Und das ist so bescheuert, aber irgendwie catchy. Und irgendwie freue ich mich immer, wenn so ein neuer 45-jähriger Rolf also die sehen dann auch oft so ein bisschen Metal-mäßig aus und finden das halt mega cool und lip-sinken dann zu diesem Wikinger-Song. Ja, das ist das, was mich gerade umnachtet. Und bei dir?
Also erstmal, weißt du noch, dieses Lied, das ich eine Zeit lang als Ohrwurm hatte, das war so, ich liebe wirklich alle Männer. Mhm. Große Männer und auch kleine. Manchmal gönne ich mir den Breiten. Außer wenn sie Philipp heißen. Naja, das ist auf jeden Fall rausgekommen. Wer sich's anhören will, es heißt, ich will doch nur, dass du jetzt deine Fresse hältst und dich dann reiten. Von Gina Kalia. Aber mein neuer Ohrwurm ist der Puerto Rico Song. Kennst du den?
Nee.
Oh mein Gott, warte, ich spiele ihn dir vor. Ich nerv alle Leute damit. Capital of Puerto Rico. Immediately was enchanted.
Oh wow, der ist gerade voll den Ton getroffen.
When we landed. Didn't wanna do just tourist stuff. So I took the bus to Caguas.
Ja. Okay.
Ich habe keine Ahnung, woher er kommt. Er ist einfach ist auf meiner For You-Page gespawnt. Und es gibt so einen Typ, ist so ein Schauspieler, der ist auf jeden Fall gay. Und der lip-synkt immer so ein Lied 40 Mal. Und es sind eigentlich immer so Girly-Pop-Songs. Und diesmal war es dann eben auch dieses Puerto Rico-Song. Und der war deswegen ganz oft auf meiner For You-Page. Hab so oft
Okay, aber das ist keine KI, oder?
Ich finde, es klingt ein bisschen so.
Ja, ich dachte
es auch.
Hab's
nicht überprüft.
Hm.
Kann sein.
Man muss vorsichtig sein these days.
Ja. Nee, aber genau, das ist auf meiner For You-Page. Christian Wolf.
Ah.
Weil ich habe so ein Video gesehen, das war so irgendwie zum Trans Visibility Day von Christian Wolf. Und ich war so, ach du Scheiße, was kommt jetzt? Und dann war es wirklich so komplett, also war völlig feines Video. Klar, ein bisschen so begriffliche Ungereimtheiten, also ein bisschen, nee, nicht Ungereimtheiten, es waren ein paar begriffliche Unfeinheiten so dabei, aber so grundsätzlich based.
Okay.
Und irgendwie war es wirklich the worst person you know just made a great point mäßig. Mm. Und ich habe das Gefühl, seitdem taucht er immer wieder auf meiner For You-Page auf.
Vielleicht musst du kurz erklären, wer das ist, für die, die es nicht wissen.
Ja, stimmt. Christian Wolf ist so der Typ hinter More Nutrition. Die machen so Proteinshakes, Süßstoff, sau überteuert alles. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann er groß geworden ist, aber er macht eben auch sehr viel Content. Seine aktuelle Content-Strategie ist 30 TikToks pro Tag. Gibt auch sehr viele lustige Memes darüber schon, weil er wirklich seiner Frau um 5.30 Uhr die Kamera mit Licht in die Fresse hält und sagt, Omi, Protein-Shake!
Oh Gott.
Das ist terrible. Aber irgendwie kann ich leider nicht wegschauen.
Ja, er hat sich doch auch mal mit Luisa Dellert so angelegt, beziehungsweise, ja, wie war das nochmal? Ach ja, genau, da ging es um Bodyshaming. Er hat ihr vorgeworfen, dass sie eine Verschwörungstheorie aufstellt, weil sie gesagt hat, dass quasi die Modeindustrie davon profitiert, wenn Leute sich unwohl in ihrem Körper fühlen und so weiter. Das war ein whole thing. Da hätte man auch eine Folge drüber machen können, hatten wir aber keinen Bock drauf. Aber,
ich habe eh das Gefühl, es gibt gerade so eine ARD-Reihe, die heißt Das Imperium. Und da geht es immer um so große Namen, wie zum Beispiel Heidi Klum, aber jetzt auch Pamela Reif. Ich habe das Gefühl, in ein paar Jahren wird da Christian Wolf auftauchen.
Ja, gut möglich.
Weil der ist so stinkreich. Aber ja, der hat sehr viel Schrott schon gesagt. Ich glaube, vor kurzem auch wirklich erst ist so ein Reel viral gegangen, wo eine Frau, glaube ich, so ein TikTok von ihm auseinandergepflückt hat. Und er dann darunter kommentiert hat, dass sie seine Inhalte aus dem Kontext reißt und das auch noch macht mit einer Attitüde, dass man ihrem Liebsten ins Gesicht schlagen will.
Ja, ja, ja. Mhm. Ah, ja, ich erinnere mich. Also, das war auch nicht so der schlauste Move von ihm. Also irgendwie ist er so ein bisschen
saudum.
Ist ja auch nicht. Ja.
Also,
so kann man es zusammenfassen, ja.
Es gibt aber noch ein drittes Thema, das auf meiner For You-Page gerade ein Zelt aufschlägt. Und das ist tatsächlich unser heutiges Thema. Nämlich Lena Dunham. Ja. Und wir haben das diesmal so gemacht. Jovi hat Girls gerewatcht komplett. Und ich habe, oder?
Ja, ich habe es komplett geguckt.
Wahnsinn.
Zum ersten Mal, ja.
Mir war bis zu ihrem neuen Buch, es heißt Famesick, a Memoir, nicht bewusst, dass es 6 Staffeln Girls gibt. Anscheinend habe ich es, glaube ich, nie bis zum Ende geguckt.
Mir war es auch nicht bewusst. Ich habe während dem Gucken, ich habe einfach angefangen zu gucken und dachte nach Staffel 3, okay, das ist jetzt, also ich dachte Staffel 3, letzte Folge, dachte ich, okay, das ist jetzt die letzte Folge. Dann kam eine Staffel 4. Dann dachte ich dann, okay, jetzt ist vorbei. Dann kam eine Staffel 5 und dann kam noch eine Staffel 6. Also ich war wirklich so, ich lag so bambuselt in meinem Bett, dachte so, hä, jetzt kommt noch mehr? Also mir war das absolut gar nicht bewusst. Ich dachte irgendwie, es gibt 4 Staffeln. Aber ich glaube, ich hab damals nur so 3 oder so geguckt. Same. Und jetzt habe ich es halt zum ersten Mal komplett geguckt. Ja.
Okay, also wir werden so ein bisschen verweben, würde ich sagen, weil wirklich, ich habe das Gefühl, das Buch, also es heißt Famesick, aber der Name verrät es schon, das Buch findet statt, wird geschrieben unter der Prämisse, berühmt sein ist wie chronisch krank sein, weil das, glaube ich, die beiden großen Themenfelder sind, die Lena Dunhams Existenz krass prägen, also ihre chronische Erkrankung und eben das, dass sie mit Anfang 20 so crazy berühmt geworden ist. Und ein sehr großer Teil hat sich für mich gelesen wie so ein Girls Manual. Also warum sind die Charaktere so geschrieben, wie sie sind? Welche Vorlagen gab es für welchen Mann? Wie war die Zusammenarbeit mit der Person XYZ? Es ist wirklich, sie spilled den Tee, würde ich sagen.
Mhm. Eventuell werde ich mich zum Lesen überwinden für dieses Buch, weil mich schon interessiert.
Checky komplett. Ich würde sagen, es hat auch seine Längen irgendwann. Aber dazu kommen wir vielleicht nur im Fazit, weil davor dachte ich, will die so ein paar Sachen sowieso vor dir ausbreiten. Ich bin auch gespannt, weil es gab ja auch viel Kritik an Girls. Also klar, es wurde irgendwie ultra hoch gefeiert. Auch wenn man jetzt die Rezensionen durchliest, so von, ich habe mir angeguckt, die Zeit, die Taz, den Spiegel, den Musikexpress, das sind alles Medienhäuser, die aufgehangen an den Memoiren von Lena Dunham irgendwie nochmal Girls so crazy in die Höhe gehoben haben und wirklich gesagt haben, das, was da passiert ist, war war neu, es war besonders. Und ja, ich würde das auch so unterschreiben. Ich meine, offensichtlich hat es für mich irgendwann den Sparkle verloren, weil ihr habt nicht weitergeguckt. Aber ja, ich kann mich noch wirklich sehr gut an das Gefühl erinnern, als ich das geguckt habe und gemerkt habe, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine nicht absolut dünne Frau, eine Size Zero, Sex haben sehe on camera.
Voll, das war für mich auch damals richtig krass, das zu sehen. Und es ist sowieso, also das ist ja 2012 erschienen, ich glaube 2013 habe ich es angefangen zu gucken und es fällt eh in meine heftige feministische Erweckungsphase in meinem Leben, wo ich alles zum ersten Mal verstanden habe und es mein Gehirn die ganze Zeit explodiert ist. Und dazu kam halt dann noch Girls und ehrlich gesagt fand ich es auch heute noch beim Rewatch krass, so einen Körper wie den von Lena Dunham mal in so einem Kontext zu sehen, weil das ist nicht besser geworden, meiner Meinung nach, in den letzten 15 Jahren. Und das war, ich weiß noch, damals, war, ich habe das mit meinen Freundinnen geguckt, wir haben darüber gesprochen. Es war ja auch noch vor MeToo und alles. Also es war wirklich noch eine sehr frühe Phase, wo Feminismus so ein Mainstream-Ding wurde. Und es war, glaube ich, sehr wichtig damals. Also ich glaube schon, dass mir das sehr gut getan hat, diese Serie damals zu gucken. Obviously habe ich sie auch nicht zu Ende geguckt damals. Aber sie hat sich dann auch gezogen bis, ich glaube, 2016 oder so. Und da war ich dann wahrscheinlich schon woanders wieder. Aber ja, es war einfach wichtig, dass es das gab.
Das sehe ich komplett genauso. Gleichzeitig verstehe ich auch so ein paar Kritikpunkte. Also zum Beispiel, was immer wieder auftaucht in Bezug auf Girls, ist, dass so violently weiß ist. Ich glaube, ab der zweiten Staffel gibt es dann einen schwarzen Mann, der irgendwie Republican ist.
Ja, aber er kommt nur in einer Folge vor. Wirklich? Es ist Donald Glover. Also Childish Gambino spielt quasi so ein Love Interest von Hannah, der Hauptperson. Und also sie haben so ein Hookup und sie treffen sich, aber dann macht sie mit ihm Schluss, weil er ihr zu konservativ ist. Und ehrlich gesagt fand ich es ein bisschen genius, weil es gab ja damals schon die Kritik, dass Girls zu weiß ist und dann einen schwarzen Mann zu casten, der aber dann rausfliegt, weil er zu rechts ist. Finde ich irgendwie auf eine Art genial. Also keine Ahnung. Also ich finde diese Kritik auf jeden Fall valid. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, es wäre auch, also wenn man überlegt, wie es damals war, als weiße, so Middle-Class, Upper-Class-Frau Anfang 20 in New York zu leben, da dann so schwarze Beziehungen mit POC reinzuschreiben, ist wahrscheinlich im Kontext damals einfach auch nicht realistisch gewesen, weil natürlich war man so komisch secluded in dieser Bubble. Und ich finde es insofern auch gar nicht so schlimm, dass das alles so weiß ist, weil halt einfach diese Bubble so weiß war. Also diese ganze Hipster-Bewegung, diese ganzen New York-Hipster, es war ja violently weiß. Und damals gab es auch noch nicht so ein richtiges Gefühl für intersektionale Ansätze von Feminismus und so weiter. Deswegen ist es eigentlich realistisch, dass so wenige POCs vorkommen. Und ich finde, es wird auch oft, also dieses violently weiß sein wird ja auch einfach komplett aufgenommen und auch als satirisch bearbeitet und so weiter. Es wird sich auch viel drüber lustig gemacht in der Serie. Deswegen finde ich es, glaube ich, okay, persönlich.
Ich habe mir so ein Video-Essay angeguckt von einer schwarzen jungen Frau, die, glaube ich, auch Girls gerewatcht hat. Also die ist deutlich jünger als wir gewesen und hat, glaube ich, letztes Jahr erst das Video dazu gemacht. Und sie kritisiert daran halt nochmal, dass es auch in Brooklyn spielt und Brooklyn ja schon so ein klassisches gentrifiziertes Viertel ist, das aber eben mal nicht nur weiß war, mainly weiß war, sondern eben schon geprägt war von Vielfalt. Und das dann da hinzusitzen, obwohl ich mir dann jetzt auch dachte, okay, aber ich glaube, wann wurde es produziert? 2014? Da war das doch auch schon. Durch
2012 ging's an, ja.
Da war das doch schon durch, oder? Also da war Brooklyn das ja schon.
Keine Ahnung. Dafür kenne ich mich zu wenig aus mit New York. Aber ja, okay. Ja, klar. Also ich glaube, es ist schon sinnvoll, dass da jetzt, also ich glaube, keine POC-junge Frau hätte Bock gehabt, mit diesen Frauen befreundet zu sein. Deswegen finde ich es auch legit, dass es in diesem Freundeskreis keine POC-Frau gab, weil die einfach auch alle zu unaware waren. Also der Main-Plot ist ja eigentlich, dass die alle schreckliche Menschen sind. Ja. Und auch irgendwie sehr blind für Sachen, die sie nicht betreffen und so. Deswegen macht es irgendwie Sinn für mich.
Das ist übrigens auch was, wo ich das Gefühl habe, Also es wird ja auch mal Berliner dann gesagt, dass sie so ein bisschen ihrer Zeit voraus war. Ich weiß gar nicht, ob ich das so wirklich sagen würde, aber es sind auf jeden Fall so wiederkehrende Themen, gerade was so weibliche Charaktere angeht, wo sie schon krass den Nagel auf den Kopf trifft, würde ich sagen. Und jetzt haben wir gerade wieder so eine Welle in Literatur, wo es immer wieder um so unlikable female characters geht und darum, dass es ein Novum ist, dass man ProtagonistInnen hat, die irgendwie unerträglich sind. Lena Dunham hat wahnsinnig unerträgliche female Characters geschrieben.
Ja. Wobei ich sagen muss, beim Rewatch fand ich sie weniger unerträglich. Ich fand sie diesmal mehr relatable. Vielleicht liegt es daran, dass ich älter bin und ein bisschen gnädiger mit Charakteren, die Anfang 20 sind, weil ich weiß, dass man da einfach auch kurzzeitig scheiße ist und muss, sein muss und irgendwie durch Sachen durch muss und keine Ahnung. Aber irgendwie fand ich sie viel, also ich weiß noch, damals fand ich Hannah, also den Charakter von Lena Dunham, total nervig. Und jetzt fand ich sie voll schlau und teilweise auch sehr, also ich dachte mir so halt, sie hat halt ihre Struggles, hatten wir doch alle so mäßig, keine Ahnung. Also ich bin irgendwie gnädiger mit denen jetzt, was sehr interessant ist.
Das ist wirklich interessant.
Aber ich finde auch, dass, also ich habe in Vorbereitung so ein Interview mit Jemima Kirk gesehen, das ist die Jessa gespielt hat. Und die hat was Spannendes gesagt, nämlich, dass, also es war ja, wie gesagt, alles vor MeToo und so weiter. Und sie hat gesagt, der Feminismus, den sie in Girls abgebildet haben, ist einfach nicht der Feminismus, der sich dann als der herausgestellt hat, mit dem wir gehen. Also als Kultur, als Gesellschaft. Sondern es ging halt damals eher darum zu zeigen, Frauen haben Facetten, Frauen können Arschlöcher sein, Frauen können ekelhaft sein, Frauen können horny sein und so weiter. Und das war auch das Krasse an Girls, weil das vorher einfach noch nicht so richtig dargestellt wurde. Und dann ging es aber nach MeToo in diese sehr viel ernstere Richtung, von wegen, wir reden jetzt über Abuse, wir reden über Machtstrukturen, wir reden über Missbrauch und wir müssen jetzt erstmal hier das alles aufdecken, bevor wir weitermachen können. Und das stimmt, weil es ist genau in diese Zeit gefallen, wo alles noch so ein bisschen leichter war, in Anführungszeichen, so ein bisschen mehr Soft-Feminism. Es geht jetzt darum, Frauen sind auch Menschen. Und dann ist es halt aber in eine andere Richtung gekippt. Und das stimmt irgendwie. Ich glaube, das könnte man heute nicht mehr so gut machen wie damals.
Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass es vielleicht so das, was vielleicht so Millennial Feminism unterscheidet von so Gen Z Feminism, dass, glaube ich, dieses, wir sind übrigens auch eklig, wir sind übrigens auch horny und so. Viele jüngere Feministinnen, für die ist es selbstverständlich und sie schauen mit so einem Cringe-Gefühl auf diesen Wunsch, das die ganze Zeit unter Beweis stellen zu wollen und sich so dafür zu rechtfertigen, sondern viele nehmen das dann so mit einer Selbstverständlichkeit einfach schon an.
Aber warum ist es selbstverständlich? Weil es sowas wie Girls gab.
Exakt, weil es ja erst irgendwie dazu kommen musste. Und ich finde, es ist natürlich immer schwierig, irgendwie so Generationenfragen aufzumachen. Das ist natürlich Bullshit. Ich glaube, es sind nur so Tendenzen, die man beobachten kann, wenn man sich gerade so Netzfeminismus oder sowas anschaut. Aber ich habe auch das Gefühl, das ist vielleicht der Grund, wieso Lena Dunham auch so ist, wie sie ist. Also nach Girls hat sie vor allem auch so Schlagzeilen gemacht mit, sie haut wo daneben, weil sie eine große Klappe hat und dann muss sie sich dafür entschuldigen. Es gibt einen Artikel, der ist schon eine Weile, schon älter gewesen, aber in meiner Recherche habe ich den gefunden, da war die Headline sowas wie all die Gründe, für die sich Lena Dunham innerhalb der letzten 3 Jahre entschuldigt hat. Und dann war das ein Listicle.
Oh Mann.
Und ich glaube, das ist halt immer, in ihr schlummert halt schon noch dieser Wunsch, von allen gemocht zu werden. Und irgendwie schon die Anerkennung von allen zu bekommen. Und ich glaube, man kann Frieden darin finden, damit zu leben, dass es nie passieren wird, dass es immer Leute geben wird, die einen Scheiße finden, vor allem, wenn man eine sichtbare Person ist im Internet. Und ich glaube, wenn man von Beginn an schon mit Internet aufgewachsen ist und von Anfang an gewohnt ist, dass Leute Meinung zu einem haben, dass Leute einen Scheiße finden, dann stumpft man da ein bisschen ab. Und ihr habt den Eindruck, sie als ja erste Generation Internet-Feministin hatte diese Phase vielleicht nicht. Sondern ist da so reingefallen und war dann so, oh krass, jetzt haben irgendwie Leute negative Meinungen über mich. Ich kann die ganze Zeit 24/7 lesen. Und das ist ja schon was Neues und was vielleicht unerträglich sein kann.
Ja, da strugglen Millennials im Großen und Ganzen mit diesem nicht so gemocht werden. Das können wir nicht so gut ab. Da bewundere ich immer Gen Z für, weil die sich so wenig scheißen. Gefühl ja. zumindest. Aber ja, das werden wir nie sein. Und das ist auch okay.
Ja, 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 das stimmt.
Sollen wir mal die wichtigsten, also die Punkte, weswegen sie so gecancelt wurde zwischendrin, in Anführungszeichen, mal also, aufdröseln?
Du kannst dir aussuchen, ich habe so einen Blog, der heißt Kritik an Lena Dunham, und ich habe einen Blog, der heißt Gossip, weil auf beide Punkte geht sie im Buch ein. Du darfst dir gerne aussuchen, was du zuerst hören willst.
Lass doch erstmal die Kritik aus dem Weg schaffen, inhaltlich.
Also, wir haben ja schon so ein bisschen angerissen. Lena Dunham gilt als Tone Death. Zum Beispiel, weil sie nicht sieht, dass The Girls Violently Vice ist. Beziehungsweise sie hat es dann schon auch gerafft und so. Aber sie hat die Serie ja trotzdem so produziert, wie sie produziert wurde. Dann hat sie manchmal so Sachen rausgehauen, wie sie wünscht sich, eine Abtreibung gehabt zu haben. Und dann gibt es auch so Kritikpunkte an ihrer Privilegiertheit in Bezug auf Klassenbewusstsein. Also, dass sie irgendwie ja mit so zwei Künstlereltern in New York groß geworden ist, was ein wahnsinniges kulturelles Kapital mit sich bringt. Aber auch, ehrlich gesagt, einfach ein bisschen Kohle erfordert. Und sie das so nicht so richtig sieht. Also, auch in dem Buch schreibt sie schon immer so, sie musste sich das alles erarbeiten. Und trotzdem waren es ihre Eltern, die dann einen Anruf gemacht haben, um einen Agenten ihr zu besorgen. Und das würde ich sagen, sind so die kleineren Vorwürfe. Die größeren sind, einerseits hat sie in ihrem ersten Buch Not That Kind of Girl.
Das übrigens bei jeder Millennial-Frau im Bücherregal steht. Achtet mal drauf, jeder hat das.
Das hat wirklich jede. Ich habe allerdings keine Erinnerung mehr an dieses Buch. Es steht bei mir natürlich auch, ich habe es auch gelesen, aber es ist irgendwo. Das ist
zu lange her.
Ja, aber es gibt schon Bücher von damals, die haben sich in mein Hirn gefressen. Zum Beispiel Untenrum frei von Margarete Stokowski. Mhm. Das steht meistens direkt daneben.
Das stimmt. Ja, das war so ein
ja, das war halt damals, ich habe das Gefühl, das hat so in Deutschland so ein Genre begründet. Popwissenschaftliche Aufarbeitung von gesellschaftskritischen Thematiken an so persönlichen Stories aufgehangen werden.
Mhm.
So Inspo für jedes Influencer-Buch, das jemals erschienen ist.
Ja. Ja, aber damals war es was Krasses Neues.
Mhm, und es voll.
Hat, also was Feminismus angeht, hat es, glaube ich, richtig vielen Leuten die Augen geöffnet. So.
Das glaube ich auch.
Wichtig.
Und jetzt kommen wir zu den, genau, wir waren ja schon bei Not That Kind of Girl. Und darin gibt es eine Szene, wo sie so Doktorspiele-mäßig mit ihrem kleinen Bruder, der damals noch die kleine Schwester war, weil er trans ist, gemacht hat. Und das wurde ihr ausgelegt als Missbrauch.
Mhm.
Es wird jetzt aber auch schon oft kritisiert, dass der Ursprung dieser Vorwürfe schon auch von rechter Ecke kommen kann, weil sie schon immer ein, wie sie es bezeichnet, ein Right-Wing-Punching-Bag war, weil sie natürlich eine Person ist mit politischem Standing, sie hat auch Hillary Clinton unterstützt und hat eine ganz klare Position zur Abtreibung zum Beispiel. Also ist jetzt nicht von weit her geholt, dass Rechte ein Interesse daran haben, sie zu diffamieren. Ich finde auch, die Vorwürfe waren völlig an den Haaren herbeigezogen.
Ja, ich habe das damals so ein bisschen am Rande mitbekommen und habe es nie so richtig gecheckt, warum das jetzt, also warum das so gleichgestellt wird mit Abuse.
Mhm. Ich glaube, was in diesem Kontext vielleicht ein fairer Vorwurf war, dass es so nicht her story to tell war. Also, dass vor allem, wenn sie jetzt auch, wenn ich mit dem Blick aus diesem Buch, aus dem neuen Buch da drauf gucke, dann hat ihr Bruder sehr großes Interesse daran, nicht in der Öffentlichkeit stattzufinden und sich ganz stark von der öffentlichen Person Lena dann abzugrenzen. Nicht, weil er nichts mit ihr zu tun haben will, sondern weil er es, glaube ich, immer als Belastung empfunden hat. Diese von Öffentlichkeit geprägte Beziehung. Und ich meine, ich vermute jetzt einfach mal, sie wird wahrscheinlich vorher das mit ihm abgeklärt haben, dass es auch in dem ersten Buch drin steht.
Hoffentlich, ja.
Aber wenn nicht, wäre das natürlich schon ein berechtigter Vorwurf, würde ich sagen.
Ja, ja.
Und dann gibt es noch ein anderes Missgeschick, nenne ich es mal, euphemistisch. Nämlich, dass einer Person aus der Girls-Produktion auch, ich glaube, sexualisierte Gewalt vorgeworfen wurde. Und sie sich sofort mit ihm solidarisiert hat und ihn in Schutz genommen hat öffentlich. Zusammen mit der Co-Produzentin Jenny, weiß nicht, wie
Jenny
der Name
Connor.
Ist. Jenny Connor, mit der sie auch den Lenny-Letter geschrieben hat, also so ein Newsletter.
Ah ja, stimmt. Oh mein Gott, den hatte ich ganz vergessen.
Der war damals, glaube ich, auch wirklich, der hatte eine richtig große Rolle. Ich habe den natürlich nie gelesen, aber ja. Gerade in Bezug auf so, wann erwähnt sie den, glaube ich? Ich glaube, die Gehaltsunterschiede, die geschlechtsspezifischen Gehaltsunterschiede in Hollywood waren darin ein großes Thema aufgrund von der Schauspielerin von Die Tribute von Panem, wie heißt sie nochmal? Jennifer Lawrence. Die hatte so einen Auftritt beim Lenny Letter oder so und der hat so diese Debatte mit angefeuert oder angestoßen. Also kommt auch in diesem Buch drin vor. Müsst ihr vielleicht nochmal fact-checken. Ihr werdet es fact-checken und dann werde die nächste Folge euch updaten, ob ich Scheiß erzählt habe. naja, auf jeden Fall. Auf diese Vorwürfe geht sie auch ein in dem neuen Buch.
Mhm. Aber hat sie sich nicht damals schon entschuldigt dafür?
Ja, schon. Doch, doch. Deswegen ist vielleicht auch nicht so groß in diesem Buch, aber sie erklärt in dem Buch, wie es dazu kommen konnte.
Mhm.
Und das war einfach, sie war, glaube ich, sehr verwoben in ihre eigenen Probleme. Sie hatte, entweder war sie wegen einem anderen Grund gerade im Krankenhaus, also man muss sagen, sie war extrem viel im Krankenhaus.
Mhm.
Ich glaube, es war direkt nach ihrer Hysterektomie und war zu diesem Zeitpunkt drogenabhängig. Mhm. Also Drogen as in Painkillers, Drogen as in verschreibungspflichtige Medikamente. Ich glaube, es waren schon Opiate, von denen sie abhängig war und von denen sie dann auch irgendwann einen Entzug gemacht hat. Aber sie hat halt einfach gesagt, so, sie war da gar nicht bei sich und hat irgendwie einfach so in so einem Nebel gelebt. Und in diesem Kontext kam es wohl dann auch eben zu dieser Reaktion, die nicht okay war. Ich finde, das entschuldigt sowas natürlich nicht, aber es hilft, solche Background-Infos zu haben, warum Leute Sachen machen, wie sie machen.
Ja, vor allem, wenn sie sich schon kurzzeitig danach entschuldigt hat und glaubhaft entschuldigt hat. Das, finde ich, sollte man schon mit in die Gleichung aufnehmen, auch wenn es natürlich trotzdem scheiße ist.
Ja, und ich habe eh das Gefühl, dass, also ich meine, dieses ganze Buch besteht natürlich, ist ein Rückaufrollen ihrer Karriere und ihrer Fehltritte. Und ich habe schon das Gefühl, es nimmt viel Raum ein, dass sie sagt, okay, sie will das Narrativ behalten über diese Sachen, die passiert sind und über die ja auch, in der natürlich auch in so Live-Zeit irgendwie auf Twitter und Co. direkt reagiert wurde damals von der Öffentlichkeit. Und was ihr, glaube ich, sehr viel Schmerz zugefügt hat auch.
Mhm.
Es gibt zum Beispiel eine ganz spannende Geschichte. Ich liebe es ja, wenn sich so popkulturelle Produkte mit der Realität vermischen, weil das für mich dieses Gefühl verstärkt, dass sie so ein Schlüsselloch-Moment habe und irgendwie wo reinglotzen kann. Ich liebe es, wenn ich zum Beispiel jetzt kürzlich sind Fotos erschienen von Phoebe Bridgers, wie sie neu produziert.
Das habe ich auch gesehen.
Neben ihr sitzt Bo Burnham, dieser Comedian, den sie gerade datet.
Ihr Boyfriend, und,
ja. Und Matty Healy, der mit ihr aufnimmt. Der Rattenmann.
Best of Tumblr einfach.
Wirklich best of Tumblr. Aber nun ja, auf jeden Fall habe ich mir dann im Nachhinein gefragt, okay, so Charlie XCX ist ja auch so hyper-realistic Art, bla bla, wo man irgendwie so einen sehr tiefen Einblick in sie bekommt und in ihr Schaffen, was sie dann irgendwie ja auch mit ihrer Kunstfigur so crazy verwebt und ja auch dann durch die Anspielung an die Realität, zum Beispiel durch den Streit mit Lord und so irgendwie nochmal so andere Einblicke gibt. Und manchmal habe ich das Gefühl, okay, es ist ein bisschen, vielleicht macht man sich damit auch ein bisschen zu einfach, weil es so diesen Interpretationsspielraum von Kunst manchmal raubt, wenn man eine Anleitung dazu bekommt, wie es zu verstehen ist.
Ja. Yeah.
Und gleichzeitig macht mir das sehr viel Spaß. So habe ich das Gefühl, dieses Buch, Famesick, schließt diese Lücken zu Girls. Also zu erfahren, warum sind die Charaktere geschrieben, wie sie sind. Wer war die fucking Vorlage für Adam Sandler? Sie hat ja Adam Sandler.
Adam Sandler? Gemacht. Driver, nicht Sandler.
Driver. Mein Gott, ich habe mir sogar Adam Sandler hier reingeschrieben. Meine
Sandler ist ein anderer Adam, aber ein guter Adam.
Adam Sandler ist deine Outfit-Inspo.
Ist ja meine Fashion-Ikone.
Ja, nee, mein natürlich Adam Driver. Dessen Karriere sie ja maßgeblich geprägt hat. Und hast du über deren Lore mitbekommen?
Nee, also ich habe nur mitbekommen, dass er sich wohl daneben verhalten haben soll, was mich zero überrascht hat.
Ja.
Nee, also.
Es gibt eine Szene, da war sie stand extrem unter Stress, hat auch da schon PTWS zu diesem Zeitpunkt und hat geschrieben, dass sie schon so eine Woche lang dissoziiert hat. Aufgrund dessen hat sie ihren Text vergessen beim Üben mit ihm. Und er wurde dabei irgendwann so sauer, dass er einen Stuhl nach ihr geworfen hat. Der Stuhl hat die Wand hinter ihr getroffen. Und sie entschuldigt es zwar und sagt halt irgendwie, sie, mit ihr hat es nichts gemacht in dem Moment und es hat auch deren Bindung zueinander nicht nachhaltig beeinflusst. Gleichzeitig erzählt sie diesen Blog und spricht direkt danach in der Erzählung über andere Gewalterfahrungen, die sie gemacht hat. Und
so als Einstieg.
Ja, ich habe schon das Gefühl, oh, sie versucht gerade zu erklären, sie checkt, es ist ein Kontinuum an Gewalt, das da stattgefunden hat. Und weil sie ihr Leben lang so doller Gewalt ausgesetzt war, kann sie diese Form als irrelevant sehen.
Macht auch total Sinn. Das macht auch Sinn, wenn man Girls gesehen hat. Weil der Charakter, der Adam Driver da spielt, der auch Adam heißt, also die Grenzen verschwimmen sowieso, der ist irgendwie charmant. Ich verstehe schon auch, warum man den irgendwie mag. Aber er ist auch einfach abusive. Also er ist aggressiv, er wirft mit Sachen, er schreit Leute an. Er ist mega frustriert und kann überhaupt nicht seine Emotionen regulieren und so weiter. Also er ist einfach auch eine problematische Figur in der Serie gewesen. Nur ich glaube, damals war man halt noch gewillter, sowas zu entschuldigen oder zu normalisieren und heute nicht mehr so doll.
Obwohl sie meinte, es war so krass, was für öffentliches Feedback sie insbesondere zu dem Sex zwischen den beiden Hauptcharakteren bekommen hat und die Leute so schockiert waren. Und sie gesagt hat, die Person, der Sex mit der Person, der die direkte Vorlage war, war also Level schlimmer.
Ich fand's auch gar nicht so krass. Die sind halt einfach ein bisschen freaky drauf, aber sonst, also ich fand's jetzt nicht, also ich war jetzt nicht schockiert.
Mhm.
Ich fand's im Gegenteil eigentlich sogar angenehm, dass Sex mal in Serien nicht als sowas Mystisches dargestellt wird, sondern, also, ja, keine Ahnung, halt einfach, dass der halt auch anders ist, je nachdem, wer da gerade ist und nicht immer dasselbe ist. Also die Dynamik zwischen den beiden überträgt sich halt auch auf deren Sexleben und das macht total Sinn. Ja.
Was auch immer noch spannend, also was ich habe so verschiedene Momente in dem Buch habe ich abfotografiert und Leuten geschickt, weil ich war so, oh mein Gott. Die Stuhlwerfszene war eine davon. Die zweite war, es gibt eine Fast-Affäre mit Adam Driver zwischen Lena Dunham und Adam Driver.
Oh mein Gott.
Oh mein Gott.
Was heißt Fast?
Also seine damalige Freundin war da gerade im Urlaub oder weg während dem Dreh. Auf jeden Fall war sie nicht in town. Und in dieser Zeit war er sehr für sie da. Und sie haben sich sehr viel gesehen und so und irgendwie gebondet. Es gab wohl eine Situation, wo er dann gesagt hat, okay, er kommt zu ihr. Aber wenn er diesmal kommt, dann geht er nicht mehr.
Das ist so Adam von ihm.
Und dann hat sie gesagt, okay, ruf mich an, wenn du da bist. Und sie hat aus dem Fenster geguckt, er ist mit seinem Fahrrad hingefahren. Sie hat gesehen, wie er sie anruft und dann ist sie nicht ans Telefon gegangen.
Es ist eine Girls-Episode. Krass.
Und sie sagt, sie hat halt da in diesem Moment gecheckt, okay, wenn sie das macht, diese Grenze übertritt, dann beeinflusst sie die Arbeitsdynamik so sehr, dass es nicht mehr rückgängig zu machen ist. Und dass es auch ihre Position halt nicht möglich macht eigentlich, weil sie ist basically ja die Chefin. Und einen Monat später war der dann verlobt mit seiner Freundin.
Oh mein Gott.
Oh mein Gott.
Das ist ja geiler Tee, oh mein Gott. Krass, ja. Ja, ich finde es irgendwie absurd, das heute zu gucken mit dem Wissen, dass der jetzt einfach so Star Wars macht und so. Gleichzeitig, was ich auch mir dachte, hast du Marriage Story gesehen? Da spielt er basically denselben Mann.
Ja.
Also ich finde es manchmal ein bisschen auffällig, wenn so SchauspielerInnen dazu neigen, immer dieselben relativ schon eng zugeschnittenen Charaktere spielen, dann ist, glaube ich, immer die, es ist nicht komplett unheard of, dann zu assumen, dass die vielleicht auch in echt ein bisschen so drauf sind. Also wenn sie sich so selber spielen, mäßig.
Ich muss allerdings auch sagen, ich glaube, das Ding ist, man verkauft ja an solche großen Schauspieler nicht nur die Rollen, sondern man kauft die auch ein wegen des Namens und die Assoziationen, die damit verknüpft werden. Und gerade bei so Leuten, die so groß werden über so, noch schlimmer bei so wirklich Filmen für Jugendlichen, also so Twilight, High School Musical, für diese Männer und Frauen ist es, glaube ich, wahnsinnig schwer, aus der Rolle danach rauszukommen und was anderes zu machen und anerkannt werden von so ernsthafter Filmindustrie. Ich glaube, da gibt es auch ganz viele Interviews darüber, wo Robert Pattinson darüber spricht, dass er danach kategorisch alles abgelehnt hatte, weil er unbedingt was anderes machen wollte und es wahnsinnig schwer ist. Es ist aber nicht der einzige Gossip, der in diesem Buch ist, weil Linas große Liebe in dem Buch ich sage das so in Anführungszeichen, weil sie ist jetzt verheiratet mit einem anderen Typ und der kommt nur ganz kurz am Ende vor. Aber wirklich so, ich würde sagen, 2/3 des Buches gehen über diesen Mann, nämlich über Jack Antonoff, mit dem sie, glaube ich, 8 Jahre oder so zusammen war insgesamt. Vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall lange. Und Jack Antonoff kennt ihr vielleicht, der ist spielt bei The Bleachers, ist, glaube ich, aber das, womit er Cash macht, sind, glaube ich, seine Produktionen. Also er produziert zum Beispiel Taylor Swift. Den hat er noch gemacht?
Lord.
Lord. Ja, auf die wollte ich ganz zum Schluss kommen.
Ja, yeah, ja, yeah, I know. der hängt bei mega vielen Sachen mit drin. Also ich glaube, ist einer der krassesten Produzenten, die es gibt gerade auf der Welt.
Voll. Immer wenn ihr so Dokumentationen seht von so großen Popstars, dann taucht er irgendwann aus dem Nichts auf, weil der überall drin hockt. Und unter anderem, wie du gerade gesagt hast, hat er auch Melodrama von Lord produziert. In der Phase, in der er noch mit Lena Dunham zusammen war.
Es ist alles so Tumblr-coded. Alles. Dieser Biografie.
Das war auch damals schon mal so, weil 2018 hat eine Person eine 30-seitige PowerPoint-Präsentation darüber gemacht.
Von der habe ich schon gehört.
Jack Antonoff Lena Dunham betrogen haben muss mit Lord. Und davon schreibt Lena Dunham nichts in dem Buch. Aber sie schreibt schon, dass es eine sehr enge Beziehung zwischen den beiden gab, von der sie nie Teil war, auf die sie eifersüchtig war und die wahnsinnig intensiv war. Also es geht irgendwie um Texting die ganze Zeit. Es geht darum, dass die ganze Zeit da war, dass sie sich außen vor gefühlt hat. Also auf jeden Fall gab es einen Bond zwischen den beiden. Man weiß nicht, ob das jetzt über dieses platonische Level hinausging oder nicht. Das schreibt sie zumindest nicht in dem Buch. Aber sie schreibt auch, dass sie die Person von der PowerPoint kontaktiert hat.
Nein.
Ja.
Ey, PowerPoint kann einen weit bringen.
Soll ich dir kurz die Stelle vorlesen?
Ja, bitte.
I wasn't paying attention, but the internet sure was. And they made some pretty amazing PowerPoints on the issue. So convincing. They had me rethinking events that I myself had been present for. Later, at my most desperate, I DM'd the PowerPoint maker, who didn't seem to have any particular fondness for me. Zitat, she sucks, but she got done dirty. I wanted to prove I was in on it, that I could take a joke, that I wasn't, in fact, morphing into a pile of pecking peanuts. She immediately asked if I wanted to go on her podcast. I did not.
Ja. Geil. Oh ja. Mein Gott. Es ist lustig, ich habe gerade vorher noch so auf TikTok so mir so TikToks zum Thema Girls angeguckt und da kamen halt dann auch so Jack Antonoff und Lord Edits drin vor und voll oft in den Kommentaren reden sie über diese PowerPoint-Präse. Did you see the PowerPoint? Thinking about the PowerPoint.
Die PowerPoint ist komplett insane, aber sie ist auch lustig.
Oh mein Gott, ich muss mir die auch mal angucken.
Also es wird da drin zum Beispiel so jokingly aufgemacht, dass Jack Antonoff und Lord schuld daran sind, dass Trump Präsident wurde. Die These ist, weil Jack Antonoff und Lord ihre Affäre hatten, war Lena Dunham unkonzentriert bei ihrer Kampagnenarbeit für Hillary Clinton und deswegen hat Trump gewonnen.
Ich meine, es war knapp damals. Vielleicht stimmt's. Man muss an der Stelle vielleicht auch erwähnen, dass zu dem Zeitpunkt, als das allegedly stattgefunden hat, war irgendwie Jack Antonoff 30 und Lord war irgendwie so 17 oder so. Mm. Das macht es auch ein bisschen sus zusätzlich.
Ja. Deswegen ist die Theorie auch von der PowerPoint-Person, Zitat von der ersten Slide oder der zweiten, I'm fully convinced that A, Jack Antonoff is a real creep and a total fuckboy. B, Lord is a fully emotional broken psycho. And C, Melodrama started as a breakup album, but ended up being about their relationship journey.
Okay, hot take, aber ja. Ich meine, es ist eine PowerPoint.
Aber die ist wirklich so unhinged formuliert. Ist unhinged und lustig auch.
Okay, ich muss mir die unbedingt mal reinziehen.
Dann kann sie euch mal schicken. Und am Ende wird sie vollends wahnsinnig. Also es ist dann wirklich so, wie ihr euch dieses Meme, wo der Typ so die Dots connected.
Ja. Yeah.
Genauso sieht's aus. Warte, ich kann es dir vielleicht gleich mal schicken, weil es ist wirklich zumindest ein Blick wert. Diese Gugu-Slide ist die letzte Slide. Ich schicke dir das auf WhatsApp.
Lol. 29 Seiten hat das Ding. Ach du Scheiße. Okay, ja, sieht wirklich. Ach du Scheiße. Es sieht wirklich aus wie, wie so ein wildes Mörderboard. Krass, okay. Wow. Aber ja. Ich habe da Respekt für so eine Arbeit. Ich checke.
Ich finde es halt komplett Gugu. Aber es ist auch so, es ist auch wirklich lustig geschrieben. Es gibt einmal so, es gibt so einen Tweet, den Jack Antonoff irgendwann gemacht hat, wo er darum gebeten hat, sein Leben auf, Zitat, Dump Heteronormative Gossip zu reduzieren. Und sie zitiert diese Stelle halt immer wieder, so ganz nervig, ganz oft. Dump Heteronormative Gossip, es ist irgendwie sehr lustig. ja.
Oh Mann.
Kann man sich mal geben, aber ich glaube auch mit einem Augenzwinkern lesen. Vielleicht nicht mit dem Ernst, den viele Leute da jetzt gerade reinlegen.
Ja.
Hatte ich muss wieder mein Dokument öffnen. Hier. Geil, da war noch der Puerto Rico-Song auf. genau. Aber es gab natürlich schon so Sachen wie, wo Lord irgendwie 2017 zu der New York Times gesagt hat, Zitat, I was basically speed dating different producers and songwriters in L.A. and hating it. And then I walked into a room with Jack Antonoff and it just felt like home. I was like, oh yes, I want to be around you as long as possible. We are just obsessed with each other und solche Sachen haben. Dann natürlich die Küche da noch weiter angeheizt.
Mhm.
Ja, es gibt noch wirklich, also ich kenne auch nicht alle Namen, die da drin vorkommen. Ich glaube, wenn man so ein bisschen Filmbranchen-Gossip abgreifen will, dann wird man da wahrscheinlich mehr finden, als ich daraus gelesen habe. Die Dankensliste ist auch interessant. Ich habe mir die noch angeguckt vorhin. Ich habe auch wirklich vorhin das Buch beendet. Mhm. Es gibt eine Stelle, ich lese kurz vor. Tay-Tay.
Na klar.
You sing the songs I wrote this book to. The stories that pulled these stories out of me. The music that makes the whole world feel seen. And yet somehow, miraculously, you also pick up every desperate call at every desperate hour. I love you so much and forever. For the reasons that everyone does. And for reasons all my own.
Sie liebt Taylor Swift.
Ja.
Was auch irgendwie on brand ist. Ja, sie ist halt einfach die Millennial, Middle Class, White, talentierte Frau.
Ja.
Also, das ist jetzt, also ich glaube, das ist auch das, was irgendwie dazu führt, dass sie die Leute so spaltet, weil sie ist natürlich sie ist so ein Klischee, sie ist privilegiert wie Sau und sieht es nicht richtig und all diese Sachen, aber gleichzeitig ist sie einfach auch sautalentiert und macht extrem, also sagt so schlaue Sachen und hat so eine interessante Blickrichtung auf Menschen und Beziehungen und so. Und ich fand das auch bei Girls beim Rewatch jetzt wirklich sehr beeindruckend, wie die Dialoge geschrieben sind, wie diese Charaktere sich verändern und wachsen teilweise oder auch nicht. Es ist einfach gut gemacht. Deswegen, ich bin irgendwie Fan und ich muss auch ehrlich sagen, sie hat ja jetzt zum Beispiel auch im Zuge dieses neuen Buches sich auch so einen TikTok-Account gemacht. Und labert jetzt seit neuestem so in die Kamera, während sie so im Bett liegt. Und als ich das gesehen habe, dachte ich so, oh mein Gott. Es hat sich ganz interessant angefühlt, weil es war wie, als würde ich eine alte Freundin sehen. Ich habe die richtig vermisst. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe dich vermisst. Es war richtig schön, sie zu sehen und zu hören, wie jemand, mit dem ich mal halt in meinen 20ern befreundet war. Und dann haben wir uns aus den Augen verloren. So hat sich's angefühlt.
Mhm.
Weil die halt irgendwie auch ein wichtiger Teil war von dieser krassen Phase Anfang 20. I don't know. Also ich bin irgendwie Fan von ihr, obwohl ich diese ganze Kritik unterschreibe, finde ich, dass die was zu sagen hat. She's the voice of a generation. Ich glaube, das ist sie halt wirklich.
Ja, zumindest von so einem spezifischen Vibe. Ich glaube halt, ihre komplette Brand ist unhinged sein. Das war das, womit sie das erste Mal irgendwie groß geworden ist, was ein Novum war. Und dann waren die Leute für genau das irgendwann sauer, dass sie so unhinged ist. Und da dachte ich mir, okay, du kannst das eine halt nicht oder das ohne das andere haben. Du kannst nicht eine Person haben, die du dafür feierst, dass sie jeden Gedanken ins Internet bläst und dabei jede soziale Norm ignoriert und dann wegen dem genau gleichen Grund sauer sein, weil dann manchmal Takes dabei sein werden, die nicht deiner Vorstellung entsprechen. Also dass das Thema Abtreibung zum Beispiel, da dachte ich mir so, ja, das ist halt so ein von ihr, ihr Gedanke, der impulsiv kam, den sie rausgeblasen hat und der genauso unhinged ist wie alles, was sie sonst davor gemacht hat und wofür sie groß geworden ist.
Das zum Beispiel finde ich überhaupt nicht, also ich verstehe die Kritik, aber ich finde, es passt zu dieser, also ihr ganzes Ding ist ja auch ehrlich gegenüber Sachen zu sein, die unangenehm sind und die man vielleicht nicht so gerne laut aussprechen würde. So funktioniert ja Girls auch auf eine große Art und Weise, dass man zum Beispiel schreckliche Männer hot findet oder so. Und dann, die, also ich finde, das passt total in ihre Brand sozusagen, dann so einen Gedanken auch laut auszusprechen, den bestimmt auch viele Leute hatten, aber halt niemals laut sagen würden, nur sie macht's halt. Deswegen, ich finde das nicht so schlimm. Schlimm finde ich, dass sie diesen Typen verteidigt hat. Das ist, glaube ich, das Einzige, wo ich sagen würde, wenn sie sich da nicht direkt entschuldigt hätte und es nicht sofort eingesehen hätte, wäre es für mich ein Grund gewesen, sie nicht weiter zu unterstützen. Aber hat sie ja gemacht.
Ja. Ich glaube schon, dass sie das reflektiert hat. Ich finde, also für mich war das Buch war krass spannend zu lesen. Es hat teilweise so ein bisschen Längen, aber vielleicht sind die Längen auch gerade richtig. Also weil es geht halt, die Stellen, die so sich ziehen, waren für mich ihre Krankheitsgeschichte.
Ja.
Und ich hatte aber schon das Gefühl, ihr war sehr wichtig zu zeigen, dass diese Krankheit ihr ganzes Leben durchzieht, die niemals ein Ende nimmt, es immer präsent ist. Und das auch immer so sein wird, so wie das mit einer chronischen Erkrankung halt eben sein kann. Und dass es deswegen schon auch seine Berechtigung hat, dass sie das so groß macht. Ich fand den Gossip spannend und sie ist natürlich schon sehr witzig. Also sie schreibt einfach witzig und pointiert und es macht Spaß, es zu lesen.
Ja.
Ja, ich glaube, was viele auch kritisiert haben oder was sie bei einer Kritik sehr groß gehört habe, war, dass die Seitencharaktere sehr holzschnittartig sind. Also zum Beispiel die Jenny, wie war der Name nochmal?
Connor, glaube ich.
Ja.
Oder so, ja, doch, Connor, ja.
Ja, Jenny Connor, die nimmt auch sehr großen Teil in dem Buch ein. Also es war sehr lange ihre beste Freundin, ihre Arbeitskollegin, die kommt gar nicht gut weg in dem Buch. Aber es wird halt so ein bisschen ausgeblendet, dass diese Person eine ganze Person ist, die außerhalb von Lena Dunhams Kosmos auch existiert. Und er hat das Gefühl, sie ist so ein bisschen unfair geschrieben.
Mhm.
Weil sie so, ja, immer nur in Relation zu Lena Dunham existiert. Ich meine, es ist natürlich auch ein Memoir und der bewussten Blick von Lena Dunham auf die Welt. Deswegen ist es irgendwie auch dem Format geschuldet. Aber ja, es hat mir so, er hat da beim Lesen dann schon den Eindruck, oh, es ist wahrscheinlich eine sehr einseitige Erzählung der Geschichte.
Ja.
Und gleichzeitig macht Lena Dunham schon auch sehr präsent, dass sie eine krass vereinnahmende Person sein kann und dass es schwierig ist, mit ihr eine tiefe Beziehung zu führen, aufgrund ihrer Krankheit und aufgrund ihrer Berühmtheit.
Mhm.
Ich glaube, es gab sogar mal so einen Satz, wo sowas drin steht, wie beide Sachen machen einen zu einer Art Narzisst, weil man lernt sich immer, um sich selbst zu drehen.
Ja.
Und ich checke das.
Das macht voll Sinn.
Ja.
Also es macht einen auch beides einsam.
Ja, es macht einen einsam, weil, glaube ich, viele Leute, das beschreibt sie auch, viele Leute sich nicht mehr getraut haben, sie zu kontaktieren. Und viele Leute sich bewusst distanziert haben, weil es eben einfach schwer ist, mit ihr im Umgang zu sein.
Ja, krass. Dass sie so eine chronische Erkrankung hat, wusste ich zum Beispiel, bevor dieses Buch rauskam, gar nicht. Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Also, ich glaube, ich habe irgendwann mal was davon gelesen, aber in der Versenkung verschwunden. Ich fand es auch ein bisschen crazy. Ich habe, glaube ich, in einem Artikel, ich werde, das war entweder Zeit oder Spiegel, haben sie geschrieben, sie hat Endometriose. Und Endometriose ist nur eine Teildiagnose von ihr.
Ja.
Also sie hat so, das heißt Ehlers-Danlos-Syndrom. Das besteht aus wirklich so einem Blumenstrauß an Symptomen, die sich halt für immer durchziehen und die, glaube ich, einfach das Leben sehr schwer machen.
Mhm.
Und das sind auch Sachen, die, glaube ich, in der Öffentlichkeit halt nie präsent waren. Dass die Girls zum Beispiel nicht wie eine normale Frau produziert hat, sondern wie eine Frau, die on Painkillers war und währenddessen 15 Mal gekotzt hat und teilweise im Rollstuhl am Set saß und solche Sachen halt.
Krass, ja. Das wusste ich alles nicht.
Ja.
Ich glaube, ich werde einen Versuch wagen, dieses Buch zu lesen.
Ja, probier's mal. Ich bin gespannt, was dann deine Meinung sein wird. Ihr habt es wirklich,
also anfangs, das erste Drittel habe ich verschlungen, da musste ich mich ein bisschen durchkämpfen, dann habe ich es wieder verschlungen.
Wollen wir noch kurz drüber reden? Also es gibt ja auch noch so eine komische Renaissance von Girls, also auch schon bevor das Buch rauskam, ging es ja los, dass irgendwie so Gen Z angefangen haben, Girls zu gucken. Und es irgendwie auch gut zu finden. Und das finde ich interessant, weil das bedeutet, dass quasi die Kultur jetzt wieder an einem Punkt angekommen ist, wo man das wieder gut gucken kann. Weil ich habe das Gefühl, zwischendrin ging es nicht so gut, weil einfach der Fokus darauf, wie privileged und weiß diese Charaktere sind, also da hatte irgendwie keiner Bock, das zu gucken, aber jetzt machen sie es wieder und jetzt wird es wieder irgendwie hochgeholt und Leute gucken es zum ersten Mal und finden es irgendwie spannend, auch so als Zeitkapsel 2010er Jahre in New York und so.
Ich hatte das Gefühl, dass schon auch der Buzz um die Person Lena Dunham dem Ruf krass geschadet hat. Also ich hatte das Gefühl, es gab so den Girls-Hype, ja, und dann gab es die Lena Dunham-Genervtheit.
Ja.
Und jetzt hat es so abgenommen, dass man wieder einfach Girls abfeiern kann für das, was es ist. Und ich glaube, es trifft auch so eine Humorfarbe von Gen Z. Also diesen Cringe-Humor.
Voll.
Dieses Unangenehme, was ja jetzt zum Beispiel auch bei Chicken Shop Date und so das Rezept dafür ist, warum dieses Format so gut funktioniert für die Leute, die es nicht kennen. Aber ich glaube, ihr kennt das sowieso alle. Es ist halt so eine Comedian trifft eine berühmte Person. Das ist ein vermeintliches Date-Setting und das ist nur unangenehm. Und das ist der ganze Gag.
Ja.
Läuft super gut.
Ja.
Und so funktioniert ja der Humor bei Girls auch.
Ja, voll. Alle sind so unbearable irgendwie auf ihre Art. Was ich übrigens auch interessant fand beim Rewatch jetzt. Es ist ja immer so die Diskussion, bist du eine Hannah, bist du eine Jessa, bist du eine Marnie oder eine Shoshana? Und ich habe das jetzt nochmal geguckt und ich muss sagen, ich glaube, ich bin ein Ray. Das ist dieser Ü30-Hänger, der irgendwie mit denen allen befreundet ist und die ganze Zeit nur angepisst ist und immer so Hasstiraden von sich lässt. Und ich glaube, also ich habe mich mit ihm sehr verbunden gefühlt. So war es beim ersten Gucken nicht, aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich über 30 bin und er der einzige Charakter in dieser ganzen Show, der irgendwie schon älter ist. Ist eh weird, dass er nur mit so Anfang 20-Jährigen rumhängt, aber er war für mich der most relatable Person in der Serie.
Ich glaube, es wird ihr nicht gerecht, Jovi. Sie sagt, sie haben so einen Aufwand betrieben, um die Frauen zu casten und keinen Aufwand, um die Männer zu casten, weil die Männer einfach ein bisschen egal waren.
Ja, das stimmt. Es sind viele egale Männer in dieser Serie auf jeden Fall. Und auch viele, also die Art und Weise, wie sich über Männer lustig gemacht wird, ist hilarious und sehr gut gealtert und irgendwie immer noch, also boah, diese Millennial Cringe Boho Craft-Beer-Man-Bun-Männer. Oh, Jesus fucking Christ. Also, die sind wirklich sehr gut dargestellt. Und überhaupt so Millennial-Cringe. Also, sie haben ihn ja quasi live dargestellt, aber er funktioniert auch in der Rückschau sehr gut. Also, alles, was am Millennial-Sein unangenehm war, ist in dieser Serie drin. Und das, obwohl die ja währenddessen entstanden ist. Also, sie hat einfach damals schon gecheckt, dass es einfach alles ein bisschen pretentious ist. Und das finde ich saulustig.
Sie liebt halt wunde Punkte und da reinpieksen.
Oh, es gibt so eine Szene, die ist so iconic, wo Marnie ihren Ex-Freund beeindrucken will und geht dann zu seinem Start-up-Party und nimmt dann das Mikrofon und singt unaufgefordert eine Akustikversion von Harder, Better, Faster, Stronger. Das ist so unangenehm. Ja. Das ist wirklich hilarious. Also ich kann euch empfehlen, wenn ihr darüber nachdenkt, diese Serie nochmal zu gucken, macht es. Ich finde, sie ist gut gealtert. Ich finde, man, also natürlich, die hat auch ihre Plotlines, die irgendwie so im Sande verlaufen. Über 6 Staffeln passiert sowas auch einfach. Es gibt auch ein paar Plotpoints, die total weird sind und irgendwie out of the blue und keinen Sinn machen. Aber im Großen und Ganzen finde ich, es ist sehr, sehr lustig, sehr, sehr schlau. Man lernt was. Es ist irgendwie interessant und macht Spaß. Also ich kann es empfehlen.
Gut. Dann würde ich sagen, haben jetzt alle in Auftrag hier, entweder das Buch zu lesen oder die Serie sich nochmal ins Hirn zu zimmern.
Jo.
Und wir können uns der nächsten Sache widmen.
Wir wissen noch nicht was, also wenn ihr eine Idee habt. Hast du eine Idee?
Nee. Aber ich wollte nur sagen, ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht raus aus dem Rabbit Hole. Ich werde wahrscheinlich nächste Woche mich damit beschäftigen und dann immer wieder damit mit irgendeiner Scheiße ankommen.
Wir können ja noch ein bisschen länger drüber reden, wenn du wieder da bist. Also nicht hier, sondern in echt.
Ja. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da und abonniert den Podcast, weil ich habe gesehen, ihr habt es noch nicht alle gemacht. Das macht ihr jetzt mal, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn wir wieder was ins Internet geblasen haben.
Ja, ihr könnt uns auch bewerten. Es gibt auch so Sterne bei Spotify. Also wenn ihr Bock habt, macht doch.
Gut, ich freue mich auf nächste Woche. Und danke fürs Zuhören. Danke an Sofa, danke an Misha, danke an alle. Tschüss.
Tschüss.